Herzlich willkommen in einem neuen Jahr von Ein Tor zu allen Zeiten. 2025 haben wir. Ist das richtig, Konstantin? Habe ich richtig gerechnet? Ja. Okay, da bin ich beruhigt. Der erste Fehler ist umschifft. Heute reden wir über weitere 5 oder 6 Spiele von meinem Freund Konstantin. 6 Spiele sind es, die er im Stadion gesehen hat. Und wir haben 3-mal Hertha gegen Schalke dabei. Einmal aus der Saison 15-16, einmal aus der Saison 16-17 und auch hier ist ein Fehlerpotenzial dabei, einmal aus der Saison 17-18. Das sind wieder die richtigen Zahlen. Zahlen im Podcast ist immer schwierig. Mm, ja. Also, deswegen haben wir uns entschlossen, heute mal etwas mit der Tradition zu brechen, dass wir immer chronologisch vorgehen. Stattdessen reden wir über Hertha Schalke im Speziellen und dann über die anderen Spiele. Ja, wollen wir mal bei dem ersten beginnen? Das war der 11. März 2016. Hertha gegen Schalke, Spieltag 26, da war Hertha mal wieder ganz gut in der Tabelle dabei, nämlich auf Platz 3 vor dem Spiel. Wie kam es denn dazu? Müssen wir jetzt noch nachschauen. Und Schalke auf Platz 5.
Ein Spitzenspiel.
Ja, also heutzutage wäre man froh.
Ja.
So, und damals 2-0 für Hertha. Tore von Ibisevic und Niklas Stark. Meine Güte. Also Niklas Stark ist ja eher Innenverteidiger und selten vorne zu sehen, aber ab und zu hat er auch mal ein Tor gemacht. Tolga Gigerci war damals bei Hertha. Der war ja zweimal sehr erfolglos da. Und ja, eigentlich ein Spiel, wo ich jetzt erstmal gar keine so eine richtige Einstiegsfrage habe. Erzähl doch du mal, wie das so war.
Es war ein Freitagabendspiel. Schön. Das ist ja sozusagen Flutlicht und Wochenende beginnt. Wobei das als Student jetzt immer nicht so, da hat man ja immer nicht so diesen krass getakteten Alltag. Deswegen hat das da mal nicht ganz so viel ausgemacht. Ich muss aber sagen, das Spiel war eher behäbig, auch in meiner Erinnerung. Also es gibt ja so manchmal so Spiele, wo man so einfach merkt, dass das haut nicht richtig rein. Hatte ich dann sozusagen jetzt so zweimal hintereinander. Also einmal sowohl bei diesem 15-16 als auch Saison 16-17. Beide sind ja auch genau gleich ausgegangen. Es gibt manchmal, finde ich, so dieses ganz klassische 2-0 für den Heimverein. Also manchmal so, das Spiel läuft so ein bisschen vor sich hin. Dann passiert irgendwann das erste Tor und hier kurz vor der Halbzeit. Und es sind halt eher zwei Zufallsangriffe und es hätte genauso gut 0-2 ausgehen können. Ich glaube, so ein bisschen die prägnanteste Erinnerung an das Ganze, damaliger Trainer von Schalke war ja André Breitenreiter, ist, dass die ganze Zeit in der Nähe, also ich saß sozusagen, ich kann es jetzt immer schwer, wie kann man das Olympiastadion gut visuell beschreiben, für Leute, die es jetzt nicht, also
es gibt die Haupttribüne, die ist neben dem Feld, direkt wo die Spieler reingehen und rausgehen. Und direkt gegenüber ist die Gegentribüne.
Ja.
Und dann gibt's jeweils Oberrang und Unterrang. Und dann gibt's die Ecken, wo eben man so auf der Ecke sitzt. Und hinterm Tor ist die Ostkurve und auf der anderen Seite ist der Auswärtsblock und das Marathontor.
Okay, ich war zwischen Gegentribüne und Ostkurve.
Okay.
Und da sieht man
Unterrang, Oberrang?
Weiß ich nicht mehr. Gefühlt, ich glaube eher Oberrang, glaube ich. Ja. Oberrang, ziemlich sicher.
Also das heißt auf der Ecke so ungefähr.
Ungefähr, ja, genau. Ja. Und ich weiß halt, dass zum Beispiel relativ lange und sich Leroy Sané warm gemacht hat. Und Leroy Sané war damals ja so das Juwel von Schalke, das so die Zukunft bringen sollte.
Ja.
Er hat sich ja, das finde ich ja bei ihm ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob er einmal mit Publikum für Bayern gegen Schalke gespielt hat oder ob Schalke sozusagen in der Pandemiezeit, wo es keinen Zuschauer gab, abgestiegen ist und deswegen Leroy Sané als Bayern-Spieler nie Schalke begegnet ist.
Aber sie sind ja nochmal zurückgekommen, ne? Schalke, ein Jahr.
Ah, ja, stimmt. Sie hätten vielleicht gegeneinander, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob er da
war
gespielt
auch verletzt.
Hat.
Ja, müssen wir mal rausfinden.
Genau,
ja,
weil sozusagen schon. Kann gut sein, weil an sich ist ja sozusagen, ich hätte ja großen Respekt als Schalker zu Bayern zu wechseln, weil Manuel Neuer damals so ein ganz krasser Hass entgegengeschlagen ist. Und Leroy Sané ist ja den Umweg über Manchester City gegangen.
Ja, ich glaube, dadurch ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass er jemals bei Schalke war.
Ja, das stimmt. Und weil sich natürlich in der Zeit die Welten so auseinanderentwickelt haben. Aber ich weiß noch, auch später, es ist ja manchmal durchaus manchmal auch leider traurig, aber auch manchmal auch einfach amüsant, sich dann die Kommentare zum Spiel durchzulesen von irgendwelchen Fans. Und die ja. dann immer alle so sauer waren, weil Sané erst zu spät eingewechselt wurde. Und
ja,
so.
68. ist er reingekommen für Johannes Geis, nee, für Alessandro Schöpf.
Genau, ja. also ja. wo es dann, wo man dann so richtig merkt, ah, also was ich mir übrigens auch echt immer sehr, sehr schwer vorstelle, du liegst dann irgendwie 0-2 zurück, hast die Dynamik des Spiels noch nicht so von Anfang an miterlebt und es ist so ganz klar, du sollst jetzt hier irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen. Keine Ahnung, ob das jetzt, also André Breitenreiter hat im Gegensatz zu mir wirklich Ahnung von Fußball, deswegen habe ich ja mal schlechtes Gewissen, da so reinzureden. Ich hätte jetzt aber von meinem amateurhaften Gefühl hätte ich auch immer gesagt, Leute können, auch wenn sie neu sind, glaube ich, manchmal von Beginn an viel mehr bewirken, als wenn sie irgendwie spät reinkommen. Andererseits ist Sané natürlich einer, der enorm schnell und spritzig ist. Also da kann man schon müde Beine der Herthaner Verteidiger auch irgendwie schneller erfolgreich bearbeiten. Aber an das Spiel, boah, sonst, ich war da mit Jonas.
Grüße an Jonas.
Grüße gehen raus, genau. Ist natürlich jetzt einfach wieder so diese Mannschaft zu sehen, die auch so von den Namen her, also Martip hat ja echt auch nochmal große Karriere gemacht. Huntelaar war natürlich ein fantastischer Stürmer. Max Meyer Weltklasse Karriere hat er gemacht, war ja bei der WM 18 dann auch der den WM-Sieg, glaube ich, herbeigeführt hat.
Ja, Thilo Kehrer,
genau. Also da sind schon noch Namen dabei. Und es ist vielleicht sogar das letzte Mal, dass ich in diesem Spiel, dass ich Sydney Sam gesehen habe, der ja fantastisch ist bei FIFA. Weil er 90 Geschwindigkeit hat.
Ah.
Und deswegen ist er immer der, mit dem ich immer spiele. Und
das ist ja das FIFA aus der Saison, ne?
Genau.
Was du hast.
Genau, also er war da irgendwie feilschnell.
Ja.
Aber bei dem Spiel, wir sehen auch 3 gelbe Karten, davon 2-mal defensive Mittelfeld, 1-mal Verteidigung.
Ja.
Spricht für mich nicht dafür, dass es jetzt so mega emotional abging.
Ja, Schiedsrichter Tobias Welz ist auch heute noch aktiv. Hat, glaube ich, mal ein Jahr ausgesetzt wegen irgendeiner Verletzung.
Ach so, okay.
Der hatte mal auch irgendwie Achillessehne oder irgendwas war mal da. Erinnere ich mich, dass er wieder zurückkam. Ich erinnere mich nicht an die Verletzung, sondern daran, dass es irgendwie hieß, Tobias Welz ist endlich wieder da.
So. Okay. Ich könnte aber mal irgendwann innerlich im Kopf, wenn es jetzt mal bald durch ist mit diesen ganzen Hertha-Schalke-Spielen, dann könnte ich mal so eine Art Rangliste machen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr weit unten landen.
Ja. Da sprichst du was Gutes an, was wir auch jetzt schon wieder vergessen haben. Wir haben beim letzten Mal vergessen, die Sterne zu vergeben. wo wir ja auch eine Rangliste erstellen quasi. Wenn noch irgendwas ist zu dem Spiel, dann gerne zu dem Spiel. Ansonsten würde ich mal kurz nachreichen, was wir letztes Mal vergessen haben. Ja, wir reichen auch mal was nach. Ich habe dieses Hertha-Hannover-Spiel letztes Mal gehabt im Bahnstreik, wo wir da Hannover-Sympathisanten waren und 2-0 im Olympiastadion gewonnen haben quasi, wenn ich das so sagen darf. Dafür würde ich einfach mal, das ist eine lustige Sache war, 3,5 Sterne vergeben. Auch wenn danach die Abreise etwas kompliziert war wegen der Bahnsituation. Du hast Wolfsburg gegen Schalke erlebt, dein Auswärtsspiel mit dem FC Schalke in der VW-Arena. Was würdest du sagen, war das für ein Erlebnis?
Ja, ich würde es zwischen 4 und 4,5 und ich glaube, ich würde es noch so bei...
Und mach
bei
da einen Viertelstern dann, 4,2.
Ja, 4,25.
Okay, 4,25.
Das finde ich ganz gut. Aber der Tag hat irgendwie Spaß gemacht. Das war irgendwie ein gutes Erlebnis.
Glaube ich, ja. Dann haben wir das Hertha-Schalke von 13-14.
Ah, ja, das war eigentlich auch cool. Dem würde ich... ich glaube sogar 4 Sterne, weil das einfach ein mitreißendes Spiel war.
Dann haben wir Hertha gegen Leverkusen. Ich glaube, da hat es
1,5 Sterne. hätte ich sparen können. Ärgere ich mich heute noch über die 2 Stunden, die ich dann versaut habe.
Nein, und Quatsch. Ebenso gut Hertha Freiburg das 0-0.
Ja, 2 Sterne. Aber das war irgendwie ein bisschen cooler, weil da waren mehr von den Schiedsrichterfreunden da.
Und als letztes Dortmund-Wolfsburg Pokalfinale 14-15.
4 Sterne.
Okay. Dann haben wir das auch. Und heute Schalke heute jetzt dieses...
Das bekommt 2.
2. Dann gehen wir über zum nächsten Klassiko. Das war das Duell der beiden am 18. September 2016 in der Saison 16-17. Wieder Hertha 2-0 gewonnen. Deswegen war ich hier gerade verwirrt, ob ich im falschen Tab gelandet bin. Dennis Aitekin hat gepfiffen und das war aber der 3. Spieltag. Da lohnte sich also noch nicht so sehr über die Tabelle zu sprechen. Hier war die Torschützen dann Mitchell Weiser in der 64. und Valentin Stocker für die Schweizer noch ein Begriff. Ja, 2-0 und Dann war schon Markus Weinzierl der Schalke-Trainer. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Breitenreiter gehen musste?
Und zwar war es so, dass es einen Wechsel gab in der Saison 16-17 im Vorstand von Horst Held zu Christian Heidel. Und Christian Heidel hat gesagt, irgendwie hat ihm das alles nicht so richtig gefallen, was er da gesehen hat, und hat sich Stimmen auf Schalke angehört, und irgendwie bringt der Breitenreiter das nicht ganz so. Und Weinzierl war kurz ja mal der Trainer der Stunde, weil er dann, glaube ich, kurz mit Augsburg 2015 oder sowas in die Euroleague oder sowas gekommen ist.
Und ich erinnere mich, dass ich sehr kritisch war, dass er da weggegangen ist, weil er ist im besten Moment, er ist im besten Moment bei Augsburg wirklich so erfolgreich gewesen, und Augsburg war Europa League, und genau dann ist er, glaube ich, gegangen zu Schalke, wo ich damals schon meinte, das kann nur schief gehen. Der ist jetzt ein guter Trainer bei einem soliden Verein, der international spielt, das sollte er machen. Mhm. Ich glaube, Schalke war nach einem halben Jahr weg oder so, und ist dann nie wieder zu dieser alten Stärke zurückgekommen.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja auch so Berichte, dass Weinzierl am Ende so dermaßen wortkarg geworden sei auf Schalke, dass er irgendwie überhaupt einfach nur noch seine Aufstellung, also das sind jetzt alles, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, ich glaube, wenn es nicht in der Zeit oder sowas, also schon sehr seriös stand, da ging es um den Trainer danach, Domenico Tedesco. Und da hieß es irgendwie, dass Markus Weinzierl irgendwie völlig in sich zusammengesackt sei, sozusagen innerhalb dieses Jahres. Also irgendwie wirklich nicht mehr groß kommuniziert seine Entscheidung, sondern irgendwie einfach vor dieser ganzen Wucht, die Schalke hatte, irgendwie so ein bisschen erschlagen worden sei. Genau, und du hast auch recht behalten mit dieser ganzen Weinzierl-Geschichte. Ich meine, heute ist er nur noch dafür bekannt, dass er Spieler anpinkelt.
So, das war aber fake, ne, glaube ich.
Das war so eine ganz normale Fake-Nachricht. Das ist echt fies, dass man daran immer so denkt, oder manche daran denken, so jetzt ich, weil das einfach nur ausgedacht war. Es war auch damals so, dass Schalke, also ich habe mich irgendwie ein bisschen gefreut, wie es halt ist. Als Schalke-Fan macht man ja ganz oft diese Erfahrung. Neuer Trainer, neues Glück. Und dann war es so, dann hatten sie die ersten beiden Spiele verloren, und das auf Schalke, das bei Hertha auch. Und dann waren sie 3 Spiele in Folge verloren, hatten sie dann. Und dann noch 2 weitere. Also sie waren mit einer Niederlagenserie von 5 Niederlagen gescheitert. Ja. Und dann war es schon so ein bisschen so, also ich finde es ganz schön, weil es gab ja irgendwie, Christian Heidel oder irgendein Journalist meinte ja, noch ist auf Schalke Ruhe. Und dann hat, glaube ich, Elf Freunde oder so das so gegengeschnitten gegen irgendeinen Fan, der dann so, ihr sollt euch ertränken, und der Heidel und der Weinzierl, ihr sollt euch beide ertränken und sowas. Und er hat dann so rumgeschrien die ganze Zeit in dieser Arena. Und man merkte, so sieht die Ruhe also aus. Schalke ist da auch in dieser Saison über Mittelmaß nie hinausgekommen. An sich habe ich das Spiel, also ich weiß auch, dass das so ein Spiel war, ich meine, ich finde wirklich nicht, dass man oft den Spielern den Vorwurf machen kann, dass sie es nicht wollten. Also ich finde es immer unangenehm, so diesen Vorwurf zu machen, weil ich da einfach denke, es funktioniert halt auch manchmal nicht. Mhm. Und trotzdem gibt es manchmal uninspirierte Auftritte, und ähnlich wie ein halbes Jahr davor, ähnlich wie das Ergebnis das halbe Jahr davor das gleiche war auch das Spiel einfach relativ uninspiriert. Obwohl ich auch hier wieder merke, dass ich die Mannschaft, die auf dem Platz war, echt cool finde. Huntela, Choupo-Moting, Goretzka, Embolo ist ein geiler Spieler gewesen. Stambouli und Bentaleb waren damals neu. Bentaleb war eigentlich auch total der krasse Spieler. Nastasic war ja lange mein Lieblingsspieler bei Schalke. Naldo Höwedes.
Die Serbensense,
genau. Baba hat doch später noch bei Chelsea, glaube ich, oder so Karriere gemacht. Ich finde es immer spannend übrigens, weil wir gerade die gelbe Karte beim Torwart sehen, warum der gelb bekommt. Wenn man manchmal sowas sieht wie...
Hier steht Unsportlichkeit.
Unsportlichkeit, ja, dann das ist immer ganz schön, weil man dann immer so denkt, hat er da irgendwie gemeckert oder hat er, weiß nicht, den Ball beim Stand von 0-2 irgendwie den Abschluss verzögert, keine Ahnung.
Naja, guck mal, es ist hier 63. sind beide gelbe Karten. Die eine ist für Peter Pekarik wegen dem Foul und die andere für Fährmann wegen Unsportlichkeit. Vielleicht hat er gelb gefordert? Und Aitekin hat dem Foul gelb gegeben, aber eben gesagt, wenn du gelb forderst, kriegst du auch gelb.
Das kann natürlich sein. Ja. Das ist gut möglich. Aber ich weiß, dass wir fantastische Plätze hatten, diesmal auf der Gegengeraden. Und zwar genauso dieses, dass du leicht von oben so gucken kannst. Das finde ich, sind echt super Plätze.
Wo du noch die Linien siehst, aber schon nah dran bist.
Genau. Und deswegen, das weiß ich, deswegen ist das Spiel, habe ich in etwas besserer Erinnerung, und weil es ein bisschen wärmer war als dieses Spiel im März. Aber an sich war das auch das war so ein Sonntagnachmittag. Es spannend war es nicht.
Ich erinnere mich daran an dieser Saison, dass der HSV da. Also das war eine Saison, wo ich, glaube ich, wenig geguckt habe, nicht so ein großes Interesse hatte. Und wo ich dann meinte, jetzt gucke ich einmal weniger und dann steigt der HSV ab. Weil ich halt immer dachte, die Story war immer irgendwie, der HSV steigt nicht ab. Und dann war es so ähnlich wie Bayern wird immer Meister, der HSV steigt nicht ab. Es ist immer so diese, ja, okay, ja, die Storys sind jetzt auserzählt. So. Mhm. Und dann meinte ich in der Saison irgendwie, boah, jetzt steigen die ab und ich gucke nicht. Und dann meinte jemand zu mir so, naja, die steigen nicht ab. Da gibt es immer noch Ingolstadt und Darmstadt und so. Und dass Ingolstadt mal erste Liga war und ja, glaube ich, auch 2 Jahre hintereinander. Stimmt. Und Darmstadt auch war, ist auch wieder völlig an mir vorbeigegangen. Hier an diesem Spieltag 3-1 gegen Bayern verloren und Darmstadt 0-6 in Dortmund. Also ich glaube, das waren dann auch die beiden Absteiger und der HSV hat es, glaube ich, geschafft in der Saison.
Ja, ja, genau. Das war noch das letzte Jahr, in dem sie es hinbekommen haben.
Also nicht sogar direkt ohne Relegation. Ich glaube, die waren am Ende, glaube ich, 14. oder so.
Kann gut sein. Aber lass uns das mal vielleicht für einen ganz kurzen, lass uns das machen wir mal nach dem Schalke-Spiel vielleicht gleich.
Okay, dann sag noch deine Sterne.
Ja, 2,5 wegen der guten Plätze.
Achso, warte mal, muss ich jetzt richtig, das ist dieses Spiel 2,5 für diesen Consti-Classico und dann haben wir noch einen Consti-Classico aus dem Jahr 2017 vom 14. Oktober, Saison 17-18. Da war es dann, überhaupt wollte ich eben noch sagen, das war so das Jahr, wo es so anfing, dass Schalke so anfing, auch mal erfolglos zu sein, ne? Diese andere Saison. Dass man nicht immer automatisch irgendwo Platz 5 war, sondern wo es klar war, es kann auch mal Platz 10 werden oder so, was dann schon was Besonderes war für Schalke.
Das stimmt, das stimmt. Also es ist echt bei Schalke ein brutal kontinuierlicher Abstieg, wenn man das so sieht, mit diesem einen Peak, der jetzt in dieser Saison 17-18 plötzlich kam, aber an sich sind sie immer so runter von 3, 4, 6, dann 10, dann diese eine Ausnahmesaison, aber dann irgendwie, was weiß ich, 14 oder irgendwie so, nee, jetzt 14 war es nicht, aber irgendwie.
Ja, aber die ziemlich waren, weit unten.
Ja, auf jeden Fall, das war relativ
heftig. Mit 19-20 waren sie, glaube ich, nur wegen der guten Hinrunde dann am Ende noch Elfter oder so.
Stimmt, sie haben einfach, genau, sie hatten 17-18 und 19-20 zur Hälfte irgendwie plötzlich so unerklärbare Knaller nach oben, ja.
Und dann, glaube ich, 2021 der Letzte, ne?
Ja.
Ja, genau. Wahnsinn. Ja, das ist hier die Saison 17-18 und ein Spiel im Mittelfeld, 8. Spieltag, jetzt gucke ich nochmal ganz schnell, 17-18 war 10. gegen 9. tatsächlich und der Endstand war wieder mal 2-0, diesmal aber für das Auswärtsteam, die Tore erzielten durch Leon Goretzka und Guido Burgstaller. Außerdem gab es eine rote Karte wegen einem groben Foul für Haraguchi in der 44. Minute. Also Hertha eine ganze Halbzeit in Unterzahl.
Dieses Spiel war unfassbar schlecht. Also man könnte jetzt denken, also die anderen beiden waren uninspiriert, aber hier, ich habe extra nachher nochmal Sportschau geguckt, weil ich so richtig dachte, was wollt ihr von diesem Spiel als Highlight zeigen? Und ich glaube sogar, es wurde benannt, dass es sozusagen schwierig ist, bei diesem Spiel Highlights zu finden, weil es wirklich...
Ach, das war ja sogar Elfmeter, der Leon Goretzka, das Leon Goretzka-Tor.
Genau. Ja. Und das Lustige ist ja, Schalke war in dieser Saison extrem erfolgreich, aber auch so... Sie haben echt jetzt nicht die Sterne vom Himmel
gespielt. Ah, das war die Saison, ja. Sie Zweiter wurden.
Genau, wo sie Zweiter wurden. Und das ist auch so ein bisschen, lässt sich jetzt im Rückblick manchmal, man merkt sich ja so oft Sachen falsch. Und im Rückblick habe ich das jetzt in ganz guter Erinnerung, weil man so denkt, ah, da fing es so an, so erfolgreich zu werden. Und irgendwie sowas, da hat man gespürt, dass da so ein Spirit kam. Aber es war spielerisch wirklich nicht besonders überzeugend. Also Schalke hat ja immer so dieses Ding gehabt, die hatten einen Trainer, öfter gab es dieses Motiv, kennst du ja bei Hertha auch, man spielt defensiv safe und da ist dann erfolgreich und dann sagt man, okay, jetzt gibt's den nächsten Schritt. Ach. Und der ist, dass wir nach vorne mehr machen und dann geht alles schief. Ja. Und sowas bei Schalke eben auch. Und das war diese erste Defensiv-Konsolidierungssaison. Und ich hatte noch persönlich so dieses Ding, dass kennst du das, wenn du so dir so eine Art Puffer-Highlight noch aufbaust vor einer Sache, auf die du keine Lust hast. Also ich hatte jetzt das Examen, meinen ersten Versuch, und der hat 3 Tage später angefangen und ich wusste, hey, bis zu diesem Hertha-Spiel, also freu dich erstmal noch auf das, was davor kommt. So, davor kommt noch irgendwie was noch ganz schön ist, bevor du dann durch diese Examenshölle da irgendwie musst. Und plötzlich während des Spiels wurde mir so klar, scheiße, das ist ja jetzt das Letzte, was ich sozusagen noch so hatte, was da, jetzt kommt das ja. Also da kann ich mich noch so an so ein richtiges Erschaudern erinnern, wo ich so dachte, jetzt geht das echt bald los. Nein, bitte nicht. Deswegen, ich bin so ambivalent bei diesem Spiel. Man wird es auf keinen Fall nochmal gucken wollen. Gleichzeitig war irgendwie so das Gefühl, ah, man kann auch diese Spiele dreckig gewinnen. Gleichzeitig war es irgendwie mit diesem Examensding und es war so beides. Es hat so, war wirklich nochmal so das Highlight davor und gleichzeitig war es natürlich dann auch so, ist damit so diese Schutzzone, sag ich mal, weggefallen. Irgendwie kann ich es im Rückblick
sagen. Vielleicht ist cleverer, sich danach noch einen Termin zu machen, so dieser Art, dass man sagt, man ist halt nicht der einzige Termin, der jetzt in nächster Zeit im Kalender ist, ist irgendein Examen, sondern danach ist dann auch noch schön Hertha oder Schalke oder
so. Ja, so ein bisschen wie es bei Helsinki lief, was ich beim letzten Mal hatte, mit dem, dass ich nicht so gerne fliege und dann bin ich dann sozusagen, wusste ich, danach kommt das Spiel sozusagen. Ich konnte jetzt hier natürlich schlecht sagen, könnt ihr das Spiel verschieben, aber ja, du hast recht, an sich ist es so natürlich.
Ich hatte sowas mal vor kurzem gerade ganz lustig im November oder war das schon Dezember? Das war schon Dezember, wo Köln auswärts war unter der Woche und dann auswärts führt bei mir. Und ich merkte halt so, wie diese Köln-Auswärtsfahrt mich total nervös gemacht hat, weil es halt unter der Woche war. Ich wusste nicht genau, wie es mit der Arbeit wird und generell auch Aufregung vor einem Pokalspiel. Und dann habe ich halt so gemerkt, okay, ich kann mich jetzt irgendwie damit trösten, dass ich die Fürth-Auswärtsfahrt organisiere und so, die entspannte Fürth-Auswärtsfahrt und okay, so. Und dann war es aber umgekehrt, paar Tage vorm Spiel, einen Tag vorm Spiel, war es dann so, oh Gott, am Wochenende ist ja Fürth. So, und dann, aber vorher sind wir ja noch in Köln und so. Also es war so, hat sich so gegenseitig abgefedert. So.
Vielleicht hätte ich noch zwischendurch einen Medizintest machen sollen, so
Medizincheck.
Ja, ne, so ein Medizinstudiumsaufnahmetest oder sowas, dass ich beides sage, Jurexan, danach kommt auch zur Medizin.
Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Ja, das ist natürlich dann wirklich eine schöne Saison gewesen für Schalke irgendwie. Da haben wir, glaube ich, ja auch ein, zweimal in irgendeiner Bar was geguckt. Die Grottenkicks, die dann aber immer 1-0 gewonnen wurden und am Ende war man Erster. Ist ja für mich immer noch meine große Beispielsaison für, wenn mir immer alle erzählen wollen, wir müssen doch jetzt offensiv spielen, damit die Leute wieder ins Stadion kommen. Nein, du musst erfolgreich sein. Du musst erfolgreich sein, das ist das Allerwichtigste. In zweiter Linie kannst du dann auch noch schön spielen. Aber schön zu spielen und erfolgreich zu sein, ist halt wirklich die Königsdisziplin, die vielleicht die Top 5% der Mannschaften der Welt schaffen. So.
Und ich glaube, es ist halt einfach noch mal schwieriger geworden, weil das Niveau besser geworden ist, was so ein bisschen paradox klingt. Aber wenn alle besser werden, ist es schwieriger, da nochmal herauszuragen. Also ich meine, es hat sich seit den, ich glaube, irgendwelche Studien werden zeigen, Ende der 90er war so durchschnittlicher Ballbesitzdauer von einem Spieler, wie lange er den Ball hatte, 3 Sekunden, knapp 3 oder sowas. Mittlerweile ist es irgendwie bei 1,1. Mhm. So, wenn du also einen Zaubertrick, sag ich mal, zeigen willst, innerhalb von 3 Sekunden kriegen das viel hin. Bei 1,1 wird es schon sehr viel schwieriger. Und also dementsprechend ist es echt schwierig, auf dem Niveau noch so richtig gut. Also der Fußball ist ja meistens auch so, Amateurspieler sind ja manchmal die viel lustiger sind und viel ereignisreicher oder sowas, weil desto besser das Spiel wird, desto schwieriger es herauszuragen.
Ja, also deswegen, wie wir vorhin schon gesagt haben, manchmal geht es halt auch schief, wenn man sagt, man will jetzt offensiv und schön spielen und dann sieht man stattdessen nur 1000 Gegentore.
Ja, ich erinnere mich ja noch sehr gut daran, dass wir das Halbfinale Schalke-Wolfsburg dann im Fernsehen geguckt haben, oder Halbfinale war es nicht, ich glaube, es war das Viertelfinale. Und wir so meinten, boah, bestimmt wird es wieder so ein schnelles 1-0 und dann wird's zäh. Und Burgstaller nach 8-9 Minuten richtig geiles Tor gemacht.
Ja.
Und dann war so richtig,
jetzt das war genau das, was wir vorher gesagt haben, ja.
Ja.
Sterne für dieses Spiel?
Ich mach mal
2,5. 2,5 für Hertha Schalke vom Oktober 2017. Dann haben wir jetzt Hertha Schalke für diese Episode abgegrast und landen stattdessen mal in einem Länderspiel mal wieder. Testspiel der deutschen Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion. Deutschland gegen England. Und das Spiel endete 2-3. Nach 2-0 Führung für die deutsche Mannschaft durch Tore von Toni Kroos und Mario Gomez hatte die englische Mannschaft noch Antworten gefunden durch Harry Kane, Jamie Vardy und Eric Dyer. Beide, Dyer und Kane, ja mittlerweile auch Bundesliga erfahren. Vardy, weiß ich gar nicht, wo der abgeblieben ist. Ich glaube, der hat die Karriere beendet oder keine Ahnung. Der war ja das Leicester City Phänomen.
Ah, ja, stimmt.
Ja.
Die sind da ja Meister geworden. Dass wir jetzt ein Länderspiel besprechen, ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Anlass. Da habe ich im Nachhinein noch bei der letzten Folge gedacht, Mist, haben wir drüber hinweg geschaut. Wir haben, ich weiß nicht, welche Episode, das war dann 6 oder 7 oder sowas, haben wir auch gesagt, wir machen mal einen ganz kurzen Rückblick, weil in der Zwischenzeit ja die WM in Südafrika war. Und jetzt haben wir hier wieder auch internationale Turniere gehabt, auch beim letzten Mal nicht drüber gesprochen, es gab so WM 2014 und, du weißt es gar nicht mehr, aber es gab auch eine EM 2016.
Ja.
Kannst du kurz nochmal beschreiben, was das für dich war und was so die Nationalmannschaft auch in diesem Zeitraum einen Stellen für einen Stellenwert hatte?
Okay, ich mach's kurz. Also 2014, ich habe mich sehr gefreut über den WM-Titel. Ich erinnere mich, dass ich hier in einem Platz in Potsdam war, wo nach dem WM-Finale dann so die Leute mit den Autokorsos und auf der Straße saßen mit Bier und so weiter und ich so in mir merkte, ach ja, Deutschland ist wieder eine Runde weitergekommen, so war das dann oft. Mm. Und ich so merkte, nee, die feiern jetzt gerade schon den Titel. So, das war ein cooles Gefühl. Andererseits muss ich schon sagen, es hat mir 2014 zwar viel bedeutet, aber es hätte mir 6 und 10 wesentlich mehr bedeutet. Mm. Und das war so ein bisschen das Gefühl von 4 Jahre zu spät, auch wenn ich mich sehr gefreut habe. Und das Turnier fand ich sehr gut, also auch spielerisch, hatte natürlich auch das Highlight, dass wir da diese 5-Stunden-Orgie mit 5-Spiel-Orgie haben uns, glaube ich, 14 Uhr getroffen und Fußball geguckt, bis es wieder hell wurde, gemacht. Und das war natürlich sehr lustig. 2016, da ist das Beste, glaube ich, daran, Beckmanns Sportschule. Das ist, glaube ich, das, was da am meisten hängen geblieben ist.
Modus.
Tim Wiese im Sportwagen, Nico Paczynski im Leichenwagen. Uwe Seeler irgendwo im Keller auf irgendeinem Bett sitzend und so völlig wirre Szenen, völliger Schwachsinn, also wirklich herrlich, herrlich, wunderbar. Spielszenen, frag mich nicht, also 2016
ist... Wer hat denn gewonnen?
Frankreich?
Portugal,
okay.
Ja, es gab mal, muss man wissen, eine Zeit, wo Martin gesagt hat, EM juckt mich irgendwie nicht.
Das ist eigentlich immer die Zeit. Also das war die letzte EM, war mal was anderes, weil sie halt hier war. Aber sonst ist es schnell wieder weg aus meinem Kopf. Also.
Vielleicht wäre es auch anhand dieser ganz vielen Turniere. Ich meine, ich fände es mittlerweile auch echt geil. Also ich würde mir manchmal echt so einen alten Spielplan mal wünschen, wo es alles sehr entschlackt ist. Und Sepp Herberger hat, glaube ich, sogar mal gesagt, so, ich schicke meine Jungs nicht zur EM, weil die stören in der Vorbereitung auf die nächste WM. Da wärst du als Trainer ein würdiger Nachfolger.
Ja.
Ich habe 2014 eigentlich auch ganz cool gefunden, weil ich das auch mal sehen wollte, so, aber mich hat es auch 2006 und 2010 mehr interessiert. Und ich fand 2016 war aber komischerweise bei mir so ein bisschen so ein Höhepunkt dann. Also 2016, 2018 rum. Hat auch damit zu tun, dass ich es irgendwie, also ich bin ja großer Jogi Löw-Fan und ich fand es irgendwie cool, dass der es dann mal allen gezeigt hatte und dann mal endlich so aufgetreten ist, wo man so gemerkt hat, ja okay, jetzt hatte der halt auch endlich mal was im Portfolio vorzuweisen. So, jetzt sollen mal die Kritiker für einen gewissen Zeitraum leise sein. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, dass ich dieses Spiel jetzt gesehen, dass wir ins Stadion gegangen sind. Das war nichts, was ich über irgendeine ehrenamtliche Tätigkeit oder so hatte, sondern das war ein Ticket privat gekauft. Ich hatte ein bisschen, das war, ich weiß noch, dass das Spiel so eins war, das war ja das erste Spiel, nachdem Deutschland in Frankreich war, wo es diese Terroranschläge gab.
Mhm.
Das war so das erste Länderspiel danach. Und das war dann irgendwie auch Thema, ob das in den Fokus einer Spielabsage rückt und ob da irgendwelche Gefährdungslagen oder sowas vorlagen, daran kann ich mich noch erinnern. Und dann war es so, dass die, das ist die erste Erinnerung, die ich noch habe. Und die zweite ist, dass die Engländer Stimmung gemacht haben und von Deutschland wirklich ist so still war.
Natürlich.
Also dieser Adler Paul oder wie der dann heißt, der dann immer verzweifelt, also tut einem ja so Maskottchen auch so leid, genau, um Stimmung bettelt und dann taucht die mal so ganz sporadisch bei so ein paar Kindern auf, die irgendwie für 20 Sitze irgendwie so eine Welle
Deutschland!
Genau.
Deutschland!
Imitieren. Also man hätte da durchaus reinschreien können und es hätte einem wahrscheinlich irgendein Spieler auch gehört, weil man einfach wirklich...
Wenn man im Olympiastadion den Ball hört, so, dann ist eigentlich immer leise. So, wenn die Spieler halt schießen und du hörst dieses Ballgeräusch.
Ja, das stimmt. Ansonsten war es an sich als Spiel, hat man schon gemerkt, dass die Teams es drauf haben. Kann mich an irgendwas erinnern. Ich meine, dass das 2:2 Ausgleichstor oder so war, das extrem technisch versiert war. Es gab irgendwie eins, was so mit der Hacke gemacht wurde oder sowas. Irgendein Tor gab es da, was ziemlich, ziemlich krass war.
Ich glaube ja nicht, dass ich dieses Spiel gesehen habe. Ich weiß es nicht genau, aber...
Okay. Aber am Ende weiß ich noch, wie mein Vater hat auf dem Rückweg so ein bisschen also weil die Engländer wirklich im Party-Modus waren, hat er die so ein bisschen gefilmt und als die das gesehen haben, war es natürlich so, dass das dann so nochmal extra alle in die Kamera und sowas. Ja. Und so. Also jetzt nicht aggressiv, sondern eher sozusagen freudig ob dieses Sieges. Also da hat man schon gemerkt, dass die diese Rivalität noch sehr ernst genommen haben. In meinem Kopf ist die jetzt nicht so besonders groß, muss ich sagen. Sind schon coole Spiele, aber wie es halt auch hier so ist, ne, es ist am Ende, es ist März, die Spieler der Spitzenvereine wissen, ab jetzt geht's wirklich drum und hier ist es eher ein Freundschaftsspiel. Mm.
Ja, also diese Freundschaftsspiele sind ja dann auch durch die Abschaffung oder durch die Anschaffung der Nations League so ein bisschen weniger geworden. Mhm. Also auch so diese Spitzenfreundschaftsspiele. Jetzt gibt es halt ab und zu mal eins, aber
ja.
Ich glaube, das hat mich damals schon immer eher abnehmend interessiert, sage ich mal.
Ja, kann ich nachvollziehen. Genau, das war ja eine generelle Müdigkeit, die es dann irgendwie gab. Aber es ist schon irre, wie leise knapp 72.000 Leute sein können. Während
ich habe das erlebt in Holland auch, in Amsterdam, bei einem Länderspiel Holland gegen Deutschland. Das war auch, also hat man so ein bisschen Angst, dass man sich nicht zu laut unterhält, weil man jemanden stören könnte. Ja,
genau. Aber gut, vielleicht sind es auch alles Taktikfüchse, die alle wissen, wie man, die alle einfach gucken wollen.
Ja, vielleicht. Haben wir irgendwelche Highlights hier im Kader? Mal gucken. Mustafi, ja gut, war ja dann schon Weltmeister. Jonathan Tah da schon dabei. Sebastian Rudi war auf der Bank.
Oha, okay, krass. Kevin Volland ist dann auch, hat auch keine große Karriere da mehr, mehr hingelegt.
Ansonsten, ja, ist Özil noch dabei, noch ein paar Jahre. Gomez noch im Sturm. Ja, naja, nö, also es sind eigentlich noch so Spieler, außer vielleicht Rudi, die man da erwarten würde, so.
Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, damals weiß ich noch, dass das so eine Sache war, wo Hummels dann bei Dortmund war und dann wurde man mal gefragt, ob er zu Bayern wechselt. Der war danach noch im Sportstudio. Mhm. Was ich immer so lustig finde, ich weiß noch, dass der dann irgendwie nach dem Spiel, weil er irgendwie nach der Halbzeit, in der Halbzeit wurde er, glaube ich, ausgewechselt. Mhm. Und manchmal gucke ich auch ganz gerne, also bleibst du gerne nach dem Spiel noch ein bisschen im Stadion, so 15, 20 Minuten?
Ich bleibe immer gerne so lange, bis die Mannschaften weg sind. Mhm. Also wenn der Platz leer ist, dann bleibe ich nicht mehr, aber wenn halt Mannschaften noch zu den Fans gehen, applaudieren, wie auch immer, ob es vielleicht noch irgendwie Ausschreitungen gibt oder irgendwelche Spieler treffen sich und tauschen das Trikot, so lange bleibe ich immer gern noch.
Ja, weil so geht's mir auch, ich gucke immer noch ganz gerne, was passiert und ich finde es irgendwie lustig, weil Hummels war dann irgendwie, hat sich dann noch ganz viel, ganz lange mit diesem, weiß nicht, irgendeinem Athletiktrainer oder sowas gelaufen und dann war er irgendwie eine halbe Stunde später im Sportstudio und ich meine, ich finde es immer witzig, wenn das so, das macht man dann halt nach dem Spiel, dass man da noch als Live-Gast sozusagen ist, also es wurde vor Ort gemacht, diese Sendung.
Ah, okay.
Und für die ist das so, also für einen selbst wäre das sowas, was man das ganze Leben so im Kopf behalten würde und das ist bei denen einfach noch so, ja, normal, danach, nach dem Spiel noch kurze Fernsehsendung.
Ja. Wer war der Schiedsrichter hier? Gianluca Rocchi aus Italien, vermute ich mal. Klingt so italienisch. Ja, italienischer Verband aus Florenz.
Mm. Herrlich. Kennt man vom Gesicht auch, aber hat jetzt, glaube ich, kein Finale oder so mal gehabt. Ne?
Ist auch schon 51, also hat er wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren aufgehört.
Ja, dann war da 43, dann passt das.
Lass uns mal gucken, wie kann ich denn hier, kann ich hier irgendwo seine Spiele? Gepfiffene Endspiele.
Ah.
Europa League 18-19, Chelsea, Arsenal, Coppa Italia, ja. Also Europa League ist sicherlich das international am angesehenste. UEFA Supercup, weiß ich nicht, ob das jemand gesehen hat.
Ja, also man muss aber, also es ist natürlich trotzdem eine fantastische Karriere, ne? Mhm. Also es ist natürlich schon echt der Wahnsinn.
Ja. Dann Sterne für das Länderspiel?
Da gebe ich mal 3. Das war irgendwie dann doch amüsant und spannend.
So, das nächste Spiel ist eins, wo ich mich erinnere, glaube ich, dass ich das auf Nachfrage nachgereicht bekam von dir. Hm. Zweite Bundesliga 2015-16 und wir sehen den schillernden Verein aus Österreich, RB Leipzig, gegen den ebenso schillernden, ich glaube, es heißt Spielvereinigung oder Sportvereinigung, weiß ich nicht, Sandhausen oder ist es Sportverein? SV Sandhausen, ich werde parallel mal schauen, wofür es steht. Warum vergisst man denn so ein Spiel auf die Liste zu setzen?
Weil es so außerhalb des üblichen Bereichs ist. Nicht, weil es so dermaßen langweilig ist, sondern weil es...
Der SV ist ja, steht ja für wahrscheinlich das Sportverein. Ja, wenn es sonst was ja die SV hätten.
Oh, stark, ja, stimmt. Also man vergisst es einfach, weil ich, glaube ich, einfach in meinem Kopf die Hertha-Spiele so durchgehe und einfach sehr stark Olympiastadion zentriert bin. Und dann gibt es ja Fahrten, die man so aktiv macht. Und hier war es auch so, dass ich einen Freund besucht habe, Flo, und der hat mir angeboten, dass wir uns am Abend das Spiel noch... Der hat es mir nicht angeboten. Nee, das war anders. Der hat nämlich, weil der...
Hat dich gezwungen.
Genau. Nee, der hat selber... Also er hat mir angeboten, mitzukommen, aber nicht, dass wir es machen, sondern er musste hin, weil er dort gearbeitet hat. Also er war Reporter.
Ah, okay, cool.
Und deswegen durfte ich auch auf die Pressetribüne.
Ah.
Und durfte auch vorher mit als plus eins, durfte ich was mit essen.
Ah,
und
schön.
Hab dann in der Kantine, das war damals alles kein großes Spiel, das hat damals die Verantwortlichen nicht groß gejuckt und man hat gemerkt, da war einfach sehr viel Leere im ganzen Stadion.
Okay. Leere im Stadion. Also hier steht, das waren 30.000 Leute da. Bei Leipzig ist es allerdings auch oft so, dass solche Statistiken nicht ganz stimmen. Bei Leipzig oft Combo-Tickets verkauft, von wegen, wenn du jetzt Bayern-Spiel willst, dann musst du auch diese vier mitkaufen, aber die Leute kommen dann trotzdem nur zum Bayern-Spiel oder so.
Ach krass.
Das ist dann manchmal schon ein bisschen, um die Statistik zu schönen.
Okay, aber irgendwie hatte ich bei dem Spiel, also voll war das Stadion auf jeden Fall nicht. Ich erinnere mich an eine extrem leere Gästekurve, da waren 7 Leute, das konnte man nachzählen. Und, weil es war natürlich hier Freitag 18:30 Uhr, Sandhausen bis Leipzig ist jetzt auch nicht so
easy. Glaube ich, Sandhausen ist, glaube ich, badisch, glaube ich, also Baden-Württemberg.
Ja, müssen wir auch nochmal.
Ja. Werde ich nebenbei mal kurz. Genau. Nee, ich glaube, wir behaupten das jetzt einfach.
Und, okay, perfekt.
Ja. Weil ich habe es ja hier noch offen, Sandhausen, Kurpfälzisch, Sonnen und Baden-Württemberg, ja.
Perfekt, ja.
Also leere Kurve.
Genau, also und die haben dann natürlich irgendwann, als es 1-0 fiel und klar wurde, also Fußballfans haben ja keine, es gibt ja einen großen Teil der Fußballfans, die keine Angst davor haben, schon frühzeitig so die Partystimmung zu nutzen, wo du dich dann immer freust, wenn sie am Ende doch irgendwie
eine Unrecht haben.
Unrecht haben. Hier war es so, dass sie irgendwie durch so einen Konter das 1-0 gemacht haben und irgendwann war Partystimmung bei den Sandhausenern. Und es war natürlich schon lustig, wie da 7 Leute so eine Polonaise tanzen durch den Block und der Rest hat nichts zu sagen. Was ich noch erinnere, war, dass ich halt, dass es vorm Spiel, auch in dieser Kantine, die es dann so oben in diesem Pressebereich gab, natürlich ein Getränk, Red Bull, weiß ich gar nicht, ob du es wusstest, aber Rasenballer Leipzig heißen ja und die haben auch mit Red Bull ein bisschen was zu tun. Red Bull fördert das.
Die heißen gar nicht Rasenball? Also das ist...
Doch, natürlich heißen die Rasenball. Das ist doch ein üblicher Name für einen Fußballverein. Rasenball kennt man doch.
Ja,
zum Beispiel Salzburg auch.
Ja,
die heißen ja auch so.
Und Rasenball Babelsberg. Ne? Die heißen gar nicht so.
Nicht ganz, nee. Und
Rasenball Salzburg.
Ja,
Rasenball New York.
Ja, kennt man ja.
Steht, glaube ich, da auch für Rasenball.
Auf jeden Fall, sonst. Ja. Und das Lustige war, ich habe dann in der Kantine was gesagt, was halt stimmte. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher einen Red Bull getrunken.
Mhm.
Ich weiß nicht, fand das nie ein ansprechendes Getränk und hatte damit nie. Aber als es dann da mal kostenlos gab, dachte ich, komm, dann trinkst du mal so einen Red Bull. Hab das zu dem anderen Typen gesagt, sagte so, also zu dem anderen Freund, mit dem ich da war, und sagte, ich habe noch nie Red Bull getrunken. Und plötzlich war das in der Kantine, der da vorne, der hat noch nie Red Bull getrunken und sowas. Und wo man so denkt.
Der da vorne, der hatte noch nie. Nee, ich kann es nicht österreichisch jetzt, aber.
Genau. Aber das war irgendwie lustig, weil das die dann so total umgehauen hat, was natürlich klar ist, wenn man da irgendwie oben ist bei RB und generell ist, glaube ich, auch eher ungewöhnlich, dass das ein Getränk ist, auf das man komplett verzichtet oder probiert hat man schon eher mal.
Ne? Ja, also ich verzichte auch drauf, aber weil es mir nicht gut tut.
Ja,
und
ich, weil es mir nicht schmeckt. Also
ja, also eklig. Geschmacklich finde ich es, ja, es ist halt ein Energy Drink. Also ich meine, die schmecken, finde ich, alle ziemlich gleich scheiße. Also
ja, es schmeckt immer so ein bisschen künstlich und irgendwie so, als hätte man noch so ein Kaugummi da drin verarbeitet oder sowas, ein altes. Also
ja, so ist das. Ich habe übrigens noch vergessen, Corbinian Vollmann hieß der Torschütze in der 62. Minute für den SV Sandhausen.
Mhm.
Fallen uns denn Gedächtnisspieler bei RB Leipzig und SV Sandhausen ein? Ich glaube, wird schwer.
Ja, ich glaube auch. Aber das habe ich in guter Erinnerung, weil ich mal irgendwie dieses Zentralstadion gesehen habe, weil ich auch irgendwie das cool fand, dass der Außenseiter gewonnen hat. Leipzig hat es kurz danach doch geschafft und ist in die erste Liga aufgestiegen. Also die Saison war schon noch die Aufstiegssaison.
Mhm.
Aber irgendwie war das ein cooler Tages, ich glaube, es waren 2 Tage, aber es war so ein cooler Ausflug.
Wie stehst du denn generell zu RB Leipzig? Also wir haben eben so ein bisschen gespottet. Also ich kann ja mal sagen, wie ich dazu stehe, auch wenn ich dir jetzt die Frage gestellt habe. Ich hab ja über die Jahre immer wieder ambivalentes Verhältnis gehabt.
Mhm.
Eine Zeit lang fand ich das als Projekt ganz interessant. Dann war ich auch mal da und habe so gedacht, das ist schon alles ziemlich lahm. So. Also es ist so sehr auf Party-Atmosphäre und so ausgelegt. Aber ich finde den Standort zumindest sehr klug gewählt, dass man vielleicht noch eher als irgendeinem Dorfverein sagt, das hat ein gewisses Einzugsgebiet. Also als Marketingmaßnahme, glaube ich, ist es ganz effektiv. Aber ich mag es nicht da zu spielen, weil es ist halt oftmals dann doch immer sehr laut, also nicht wegen der Fans, sondern wegen irgendwelcher Beschallung. Mhm. Der Stadionsprecher ist sehr anstrengend. Ja, also ich mag es nicht so, aber...
Also mir, ich bin auch kein Fan, muss ich echt sagen. Also habe ich auch bei diesem Spiel gemerkt, irgendwie, ich weiß ja auch nicht, vielleicht könnten einem Leipzig-Fans gut entgegenhalten, warum das bei anderen Vereinen eigentlich genau das Gleiche ist. Aber trotzdem finde ich so diesen, dass es einen Gründungsmythos gab von Leuten, die im Ruhrgebiet zusammen Fußball gespielt haben in irgendwelchen Straßen und dann irgendwelche alten Schwarz-Weiß-Bilder, die irgendwie zeigen, da haben Leute jahrelang Fußball gespielt, ohne dass es wirklich lange ein Freizeitprojekt war. Mhm. Und dann brauchten sie halt irgendwann Geld, um weiter Fußball spielen zu können. Klammer auf, und wurden dann halt in diesem Marktmechanismus, der kam dann halt. Mhm. Aber bei Leipzig hatte man von Anfang an das Gefühl, wir brauchen den Verein, um Geld machen zu können. Mhm. So. Und ich finde aber mittlerweile bei Leipzig viele Spieler cool. So, das war früher auch anders. Da hatte ich irgendwie niemanden, den ich cool fand, aber jetzt, ob das so ein David Raum ist oder es gab ein, zwei Stürmer, die ich total cool fand. Also mittlerweile haben sie irgendwie auch mehr coole Charaktere. Aber an sich habe ich für den Verein auch nichts übrig und finde es echt schade. Ich meine, Hansa Rostock hat es in die erste Liga eine Zeit lang geschafft. Also wenn wir jetzt mal wirklich so die Vereine der ehemaligen DDR sehen. Mhm. Magdeburg ist von sich aus so in die zweite Liga gekommen. Energie Cottbus war jahrelang Bundesligist. Union hat es geschafft und sowas. Ist irgendwie schade, dass so ein geiler Standort wie Leipzig immer so dieses Ding hatte, dass sie irgendwie schwierige Fanszenen hatten und deswegen gab es dann irgendwie immer untereinander krasse Auseinandersetzungen und plötzlich kommt dieser eine Dosenverein so aus der, kommt dieser eine Verein aus der Überraschungsdose und
da sprichst du was an, weil Leipzig ja eigentlich auch ein schöner Ort ist, um hinzufahren. Also ich bin eigentlich in der Stadt immer sehr gerne und dafür ist dann eben der Verein so ein bisschen nicht so attraktiv für mich. Also ja, also ich finde zum Beispiel, es gibt viele Vereine, die mir vielleicht unsympathisch sind von anderen Gründen, aber dann kann ich oft trotzdem respektieren, wie sie irgendwas machen. Mhm. Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Ist es so ein Verein, wo ich manchmal so ein bisschen denke, es ist schwierig mit manchen Leuten, denen man da so begegnet und so. Und die Fanszene ist auch ein bisschen manchmal problematisch, aber man kann respektieren, wie krass gut das Stadion ausgelastet ist. Was die für Partys gefeiert haben, international in der Euroleague, wie die Stimmung da auch überschwappt auf die, in Anführungszeichen, normalen Bereiche. Also wenn dann da SGE im Dreiergesang gerufen wird, da denkst du wirklich, okay, also hier haben wir jetzt wirklich gar keine Chance gegen anzukommen. Mhm. Aber Leipzig, ich weiß nicht, da habe ich so wenig Respekt für einfach. Mhm. Ich weiß nicht, das wird sich, glaube ich, auch nie ändern, weil die Grundprinzipien, wie sie es gemacht haben, in die Liga zu kommen und eben auch jetzt, wie sie erfolgreich arbeiten, nicht so respektabel wirken, weil sie eben das Kapital bekommen haben. Und klar, man kann immer sagen, man hat gute Arbeit geleistet, aber das löscht ja die anderen Faktoren nicht aus, dass du vielleicht eine bessere Voraussetzung hattest, diese gute Arbeit überhaupt zu leisten.
Ja, das stimmt.
Ich sag immer, ich fand immer sehr klug, was Ralf Rangnick gesagt hat mit den 3 Ks, Kapital, Konzept und Kompetenz. Mhm. Und du brauchst alles 3, um erfolgreich zu sein. Und man hat ja auch bei Hertha BSC gesehen, dass man nicht alles 3 hatte, sondern man hatte vielleicht ein bisschen Kapital, aber überhaupt kein Konzept und keine Kompetenz. Mhm. Und deswegen war es dann schnell ausgegebenes Geld und man war trotzdem nicht vom Fleck gekommen. Und ich glaube, das hat man da schon sehr gut perfektioniert, dass man diese 3 Sachen hat. Aber ja, das eine ermöglicht halt auch manchmal das andere. Und ja, nein.
Ja.
Wie stehst du denn zum SV Sandhausen?
Da bin ich ein ganz großer Kritiker.
Ja, Sandhausen war ja
mal eine Sondersendung.
Sandhausen war ja so eine lange Zeit so, dass der Inbegriff, wenn man so in die zweite Liga abgestiegen ist, von wegen, na, nächstes Jahr noch Sandhausen.
Ja,
so.
Das stimmt.
Mittlerweile ist es so ein bisschen Elversberg geworden. Mhm. Sandhausen nur noch dritte Liga ist. Ja. Trotzdem, schöner Trip gewesen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde dem trotzdem irgendwie nur 3 Sterne geben, aber trotzdem sind das gute 3,25, wenn wir jetzt schon mit Vierteln arbeiten.
Ja, gut. 3,25 Sterne. Und dann haben wir noch ein letztes Spiel und das ist in meiner Heimatstadt Potsdam, wo der berühmte SV Babelsberg 03 gegen Energie Cottbus spielte in der Regionalliga-Saison 2016-2017. An einem Freitag um 18.02 Uhr war die Anstoßzeit. Das klingt für mich so ein bisschen wie, die wird um ein paar Minuten nach hinten verschoben, weil Pyro auf dem Feld war oder sowas. 2:1 gewinnt das Heimteam gegen das Team aus Brandenburg. Vorher sind ja beide aus Brandenburg. Ist erst in Führung gegangen, das Auswärtsteam durch Streli Mamba, auch ein Spieler, der mir irgendwie noch was sagt. Und dann 1:1 durch Andes Schala und dann 2:1 in der 90. durch Abdulkadir Beyazid. Schiedsrichter war übrigens Lars Albert, den ich neulich bei Footballogy gesehen habe. Der hat ein Footballogy-Profil, glaube ich.
Bei dem Hertha-Spiel, wo ich auch war, wo bin ich damit?
Ja, das war gegen...
Wo sie 0
zu war auch gegen Babelsberg, ja. Ja, 4.100 Zuschauer im Karl-Liebknecht-Stadion.
Wie viel hat das an sich? Wie viel fasst das?
Ah, es glaube ich 10, aber ich glaube, dass ganz selten 10 da sind. Also 4.000 ist schon sehr ordentlich, glaube ich. Ja, 10.700 Plätze hat das Karl-Liebknecht-Stadion. Ich glaube, so 5.000 ist so meistens die Obergrenze, wo man sagt, das ist so sehr gut ausgelastet dann. Ja, und das ist natürlich ein Problemduell so ein bisschen, weil Babelsberg linke Fanszene, Cottbus eher auf dem anderen Spektrum. Und da gibt's oft dann zu Reibereien. Und ich glaube, entsprechende gab's auch an dem Tag. Mit Sachen, die man vielleicht gar nicht wiederholen sollte. Aber erzähl doch mal, wie war die Stimmung? Warum warst du überhaupt da?
Das hatte sich irgendwie im Freundeskreis so ergeben, dass wir mal wieder was zusammen gucken wollten. Und dann ist natürlich ein Spiel gegen Cottbus irgendwie ein größeres Highlight, auch gerade, weil das natürlich irgendwie eine politische Aufladung dahinter gibt. So als wenn man es jetzt guckt gegen irgendwie, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein Team ein, das ich jetzt so nennen will, aber kann man sich als eins
gegen Hertha 2 oder so.
So, genau. Ja, ja. Ich glaube, es gibt bei den Babelsbergern eigentlich so zwei Spiele aus dem 21. Jahrhundert, die so richtig Legendenstatus haben. Das eine ist irgendein 3:2 gegen Union Berlin.
Mhm.
Die haben mal 2002 oder 2003 0:2 gegen Union zurückgelegen und das in 3:2 gedreht. Und irgendwie hat das so einen großen Legendenstatus bei den 03ern. Und dieses kommt, glaube ich, dahinter. Auch wieder, weil es diesen Verlauf gab. Und es gab wirklich, es gab mehrere Spielunterbrechungen. Es gab viel Pyrotechnik, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf den Rängen.
Mhm.
Wirklich schlimme Gesänge auf Seiten der Cottbusser. Also will ich wirklich auch nicht wiederholen jetzt. Und ich weiß sogar gar nicht, ob es dieses Skandalspiel war, weshalb das nächste dann ohne Zuschauer ausgetragen wurde oder ob das darauf das war. Mhm. Aber ich weiß auch, nach 30 Minuten gab es da irgendwie eine große Unterbrechung und ich weiß noch, ich saß war auf der Babelsberg-Seite, also ich saß sozusagen so, dass hinter mir sah ich dann plötzlich von der anderen Seite der Kurve so ein paar 03-Fans rüberrennen und zwar solche, wo du denkst, ah, die freuen sich, weil jetzt geht's gleich ab.
Mhm. Du saßt auf der Tribüne?
Ich stand,
ja, genau. Ja.
Und da sozusagen in der letzten Reihe. So,
okay.
So dass ich hinter mir sozusagen einfach diese ganzen Laufbahnen sehen konnte. Also nicht Tatanbahn, sondern einfach das, wo das Publikum sich bewegt. Und ja, ich weiß, dass das, also ich weiß von Leuten, die, also wo es hieß auch, wenn noch einmal Pyrotechnik ist, wird abgebrochen und sowas. Und dann war es so, dass es lange 1:1 stand. Cottbus war auch der Favorit. Und es war dann eher die Überraschung, dass Babelsberg noch irgendwie den Ausgleich hinbekommen hat. Und als dann in der Nachspielzeit das 2:1 fiel, hat der Schiedsrichter sofort abgepfiffen und sozusagen Schluss gemacht. Und dann es dauerte auch nur ein paar Sekunden und schon kamen die Leuchtkörper auf den Platz geworfen. Und man wusste, okay, das war jetzt echtes Glück, dass das nicht in der 88. gefallen ist oder sowas, weil dann hätte man es irgendwie durchziehen müssen.
Ja. Aber geiler Schiedsrichter dann, der hat das wirklich gerade so über die Bühne gekriegt.
Ja, echt gut gelaufen. Aber ich habe dann nach dem Abpfiff Babelsberger weinen sehen und sowas, weil die da irgendwie meinten, die fanden, was ich auch so nachvollziehen kann, das so eklig, was da auf der anderen Seite passiert. Und natürlich, es gibt ja dann immer so zwei Spiele, die stattfinden. Das eine ist auf dem Platz und das andere ist so das, was auf den Tribünen stattfindet. Und irgendwie haben die ja auf merkwürdige Art und Weise, diffundieren die ja irgendwie. Also irgendwie ist es dann doch schon wichtig, was auf dem Platz passiert, wer besser ist, aber es wird dann auch teilweise ausgeblendet und so. Aber das war für die irgendwie ein ganz großer Befreiungsschlag, dass man es denen gezeigt hat und die dann wieder zurückgeschickt hat in die Heimat ohne Punkte. Deswegen, ich weiß noch, dass das irgendwie ein sehr, für viele ein sehr emotionales Ding war.
Ja, sicherlich. Jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube, war das die erste Viertligasaison für Cottbus dann? Die müssten schon länger da in der vierten Liga gewesen sein, oder? Mhm. Ich weiß es nicht. Die sind ja irgendwie mal eine Zeit lang noch in der dritten gewesen, aber dann waren sie ja irgendwie Dauervierter, also dauerhaft in der vierten für mehrere Jahre. Ah, es ist egal, wenn du es jetzt nicht, wenn du es jetzt nicht weißt, ist egal. Ja, ist auch, aber ist doch toll. Solche Spiele können ja auch manchmal größere Highlights sein als jetzt zum Beispiel EM-Halbfinale oder so, wenn man halt wirklich so klein mit 4000 vierte Liga und dann geht's aber richtig ab, was solche Sachen drumherum angehen. Mhm. Das sind dann manchmal größere Erinnerungen als tolle Spektakel auf dem Feld, ne?
Total. Also gerade auch, weil ja auf der Tribüne, wenn du manchmal so Leute siehst, welchen Hass die dann so in ihrem Gesicht haben und das ja unmittelbar neben einem passiert, dann ist man da, das bleibt einem echt haften.
Ja. Ich glaube, da wäre ich lieber auf der Tribüne gewesen als im Babelsberger Fan-Block.
Ich auch. Auf jeden Fall.
So, ich glaube, auch hier wird es schwierig mit Gedächtnisspielern, weil meine Babelsberg-Kenntnisse sind sehr klein. Ich sehe nur, dass, glaube ich, Steinborn, der hier in der Startelf steht, von Babelsberg immer noch da spielt. Hm. Matti Steinborn, den habe ich... Ah nee, jetzt spielt er bei Eintracht Stahnsdorf, siehst du. Also knapp verpasst. Aber letztes Jahr hat er noch da gespielt. Ja, und bei Cottbus kennt man da noch Leute. Also Stredi Mamba erinnere ich mich noch irgendwie. Und natürlich der Trainer... Pele Wollitz.
Oh ja, der ist jetzt ja, glaube ich, immer noch, beziehungsweise eher wieder, ne?
Wieder, und der war es, glaube ich, dreimal und ist es jetzt gerade wieder mal und heißt aber auch schon, der will demnächst aufhören. Also, ja. Dann haben wir unsere Spiele. Achso, Sterne für dieses Spiel noch?
Ich gebe mal 3, weil es am Ende cool vom Ausgang her war, aber es war auch schon so, dass ich währenddessen so dachte, boah, das ist so diese Art von Fußball und Männer, machohaftem Gehabe und diesem Ganzen, was man da gesehen hat. Also das war teilweise schon unangenehm.
Ist schon
also es waren noch viel schlimmere Sachen als Macho-Gehabe, aber sozusagen, wenn man so manchmal merkt, so irgendwie ist das jetzt wie ein rechtsfreier Raum, das fühlt sich auch nicht gut an.
Ist schon manchmal auch ein bisschen anstrengend, sowas, ne?
Ja.
Also, ja. Genau. Gut, dann sind wir am Ende unserer Liste für heute angekommen, aber wir haben ja noch unser Quiz. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, fängt eine neue Runde an und du stellst mir Fragen und ich muss vorlegen, richtig?
Genau.
Ja. Ja. Dann bin ich ja sehr gespannt, was für Fragen du dir überlegt hast.
Mhm.
Und hoffe, dass ich gut abschneide, denn wenn ich gewinne diese Runde, dann gibt es von dir nächstes Mal übernächstes Mal ein Gedicht.
Ui, okay, ja. Ja, du hast die Führung. Mal schauen, ob du jetzt sozusagen diesen finalen fünften Schuss verwandeln kannst, indem du hier 5 Schüsse verwandelst, sozusagen. So ist es. Irgendwie ist das Bild noch nicht so ganz perfekt, aber egal.
Ja.
Ich fange mal an bei dem ersten Spiel, was wir jetzt hatten, genau, Hertha gegen Schalke bei diesem 2-0. Ich versuche ja immer ein bisschen auch eine kleine politische Dimension reinzubringen und auf irgendwie Jahrestage hinzuweisen. Und hier haben wir einen. Wir haben den 11. März 2016 und der hat sich ein schlimmes Ereignis zum 5. Mal gejährt. Das ist bei uns in die Schulzeit gefallen, hat nicht auf dem europäischen Kontinent stattgefunden, aber es war da 5 Jahre war's und ich möchte wissen, was hat sich da zum 5. Mal gejährt?
Also einen Tag vorher hat sich natürlich meine Existenz gejährt. Das ist
zum 5. Mal, genau.
Zum 5. Mal, ich war da dann 6. Ich glaube, und ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube Reaktor in Fukushima.
Perfekt.
Die Katastrophe.
Ja, richtig, genau.
Ja.
1-0 für dich. Du kannst jetzt mit erhobener Faust so kurz
genau, deinen Fans kurz vor gehen. Fankurve.
Genau, ja. Oder du gehst zu dir selber und zeigst den nächsten Hellster oder sowas.
Genau. Ich gehe jetzt zu meinem Torwart und sage, los, komm schon.
Genau, aber wie kam dir das jetzt so schnell, weil dir das sozusagen so...
Ich habe gedacht, 2011, ich glaube, da habe ich mich jetzt gerade im Unterricht gesehen, 2011 in ich glaube, Englisch oder so und so Oberstufe und dann habe ich so gedacht, woran haben wir da gedacht und irgendwie, ja, war das ein Gespräch im Unterricht, an das ich gedacht habe. War jetzt aber auch wirklich... Also wenn es irgendwas anderes gewesen wäre, hätte ich es nicht gewusst.
Okay, aber voll gut. Na, ich wollte eigentlich aber, deswegen ist die Antwort falsch, auf die Stadtratswahl in Neuruppin hinaus.
Okay. Weltereignis.
Ja, genau.
Die war auch in Asien.
Nicht auf dem europäischen Kontinent.
Ausnahmsweise genau. Oder ausgelagert.
Genau. Da fallen mir schon die Stifte runter.
Ja.
Zweite Frage ist... zweite Frage dreht sich um das wir reden ja öfter vom Consti Classico und ich glaube als richtiger Klassiker, also der El Classico ist ja glaube ich Real Barca und dann gibt's als Klassiker wird ja immer gerne, also viele Spiele werden das bezeichnet, aber Deutschland England galt mal so als richtiger Klassiker.
Okay.
Ich möchte von dir 5 Spiele hören, von denen du vielleicht weißt, dass sie zwischen, du musst gar nicht genau sagen, wo, aber so manchmal irgendeine Art von Assoziation, dass man das Spiel genauer zuordnen kann. Also kannst du dich an
fünf Spiele was?
Fünf Spiele Deutschland gegen England.
Also ah, okay.
Hast du fünf Spiele Deutschland-England im Kopf, die du nicht, dass du die live erlebt hast, sondern wo du sagst, ah, da gab's doch hier das berühmte, den berühmten Intertoto Cup 1814 oder sowas.
Der wäre jetzt das erste gewesen. Da hast du mir jetzt leider einen weggenommen.
Ja.
Ja, ich versuch's mal. Also ich weiß nicht, ob das zählt, was wir, glaube ich, hier schon mal besprochen haben. Das Spiel in Wembley, im neuen Wembley, wo Deutschland, glaube ich, das erste direkt mal gewonnen hat.
Perfekt, genau, war 2007.
Ja. Hatten wir nicht hier auch schon mal ein Länderspiel Deutschland-England, was du gesehen hattest?
Deutschland-Türkei.
2-1 irgendwie.
Aha,
ich weiß nicht, ob ich jetzt hier scrollen soll auf der Liste, weil es ist ja quasi unsere eigene Liste, aber
2-1 war ich aber nie im nicht im Stadion.
Okay, nee, dann verwechsel ich es irgendwie. Egal, dann mache ich ein anderes. WM-Finale 1966.
Perfekt.
Wembley-Tor mit dem jugoslawischen Schiedsrichterassistenten, der sich, glaube ich, da irgendwie eingekauft hat für.
Ach so.
Ah, was hat er nochmal? Ich glaube, 2 Flaschen irgendwas und eine Dose Kaviar hat er dem Schiedsrichter Ansetzer gegeben, damit er im WM-Finale an der Seitenlinie stehen darf.
Ah, das kannte ich noch gar nicht, ja. Die Geschichte. Okay.
Das war bei Nachholspiel. Das ist so ein Podcast von so Sky-Redakteuren. Da haben die das mal beschrieben mit...
Ach, lustig.
Warum das Wembley-Tor überhaupt zustande kam. Und die haben wohl auch nicht wirklich miteinander gesprochen. Also.
Okay.
Also... hatten die nicht die gleiche Sprache gesprochen, weil ich glaube, der Hauptschiedsrichter war irgendwas anderes. Der war auf jeden Fall kein Jugoslawe und der Assistent war Jugoslawe und der meinte, ja, it is in, yes. Oder irgendwie so. Und so kam dieses Tor irgendwie.
Nein, okay, ja. Wie geil, ja.
Aber mir fällt auch noch ein, und zwar, jetzt muss ich mal überlegen, Qualifikation zur WM 2002. Und da gab es eine Niederlage, glaube ich, 1-5, wo dann Deutschland in die Playoffs musste.
Den Punkt hast du, ja. Ist vollkommen richtig, ja, genau.
So, und jetzt habe ich 3, ne?
3 hast du, genau.
Dann doch gerne auch immer wieder genommen. Welches Turnier war das denn? WM? Boah, 2010? War das 10? Wo sie 4-1 gewonnen haben und das Tor nicht gezählt hat, was hinter der Linie war. Fabio Capello war der
Schiedsrichter. Trainer. Jorge Larion, da war der Schiedsrichter.
Ah. 4-1 dann damals.
Perfekt. Eins fehlt noch. Kommst du drauf?
Naja, und da gab's natürlich, jetzt könnte ich billig sein und sagen, da gab's natürlich auch ein Rückspiel bei dieser Qualifikation zur WM 2002 und ich glaube, das hat Deutschland 1-0 gewonnen oder ich glaube, es war das Hinspiel. Also das Hinspiel 1-0 gewonnen, das Rückspiel 1-5 verloren oder so. Aber da bin ich jetzt gerade nicht sicher.
Aber stimmt, ja.
Ja?
Torschütze Didi Hamann.
Guck mal, der England-Legionär.
Perfekt. Ja. Und würde dir noch eins einfallen? Oder also einfach nur...
Also es muss ja dieses gegeben haben mit dieses andere 2-1. Dieses Länderspiel, das war auch ein Testspiel. Jetzt scroll ich doch nochmal kurz.
Ah, du hast recht. Ich weiß aber, was du meinst.
Ja.
Jetzt komme ich drauf. Ja. 2008, 2009 habe ich mal eins im Stadion gesehen.
Ja. Ja. Patrick Helm ist...
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja.
Das war's doch, ne?
Stimmt.
Ja.
Stimmt.
Ja.
Und welches Deutschland-England haben wir beide mal zusammengeguckt?
Wir haben in Deutschland-England zusammengeguckt.
Man sieht, EM-Fan Martin hat dieses Spiel im Stahl, einfach, das ist in seinem Kopf so, der wacht da manchmal nachts um 3 noch auf und denkt an dieses Spiel, als er Hasen gejagt hat und,
ich weiß, Robin Gosens Tor zählt nicht,
genau.
Der so ein spektakuläres Tor macht und so. EM21.
Ja, das spektakuläre Tor war noch ein anderes, aber sozusagen okay. EM21,
ja,
genau.
EM21 im Garten, ja.
Ja, genau. Ja. Perfekt, sehr schön.
Ja.
5 verarbeitet. 2. Punkt für dich.
Ich war jetzt doch, war ein bisschen anstrengend. Also ich musste doch tief kramen. Und ich glaube, wäre ich nicht damals als Kind 2002 so ein großer Fan der WM 2002 gewesen, diese beiden Spiele haben mich, glaube ich, gerettet. Sonst wäre es schwierig geworden. Diese beiden Quali-Spiele, weil das so eine legendäre Story war.
Ja, Das, hast du das im Fernsehen geguckt, die Quali?
Ich habe das gar nicht gesehen, aber erinnere mich an die Bericht oder an die, ich hatte so ein Buch über die WM 2002 und dann stand da eben auch drin, ja, noch fast in der Qualifikation gescheitert nach der Schmach gegen England und so weiter, deswegen sitzen die Ergebnisse noch.
Das ist auch lustig, weil ich habe es damals im Radio gehört und ich weiß auch noch, dass Rudi Völler später meinte, wenn sie sozusagen, das Hinspiel war 1-1, die haben, glaube ich, gegen die Ukraine sich durchgesetzt in der Qualifikation und er meinte, wenn sie in dieses Spiel gehen und wissen, sie sind jetzt eventuell der erste Trainer, der dafür sorgt, dass eine deutsche Mannschaft nicht dabei ist, so, dann, das ist Druck. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Aber auch diese Frage, bravourös gelöst und war auch wieder so ein bisschen, ich wollte wieder so eine Erarbeitungsfrage.
Ja, das macht auch immer Spaß.
Gedächtniskrämerfrage. Die dritte Frage.
Ja.
Also ich weiß nicht, also es gibt ja schöne Orte, also das Olympiastadion ist ja schon ein sehr spannender Ort, gibt auch andere schöne Orte.
Ja, und nennen wir bitte drei schöne Orte.
Nennen wir drei, genau.
Amalfi-Küste.
Falsch.
Côte d'Azur.
Auch falsch. Auf die man das, auf das Olympiastadion gucken kann. Zum Beispiel den Teufelsberg, vom Teufelsberg aus, der sich so zwischen Heerstraße und Grunewald befindet, hat man einen fantastischen Blick auf das Olympiastadion. Weiß ich gar nicht, ob dir das bewusst ist.
Nee.
Nein? Okay, zeige ich dir gleich mal ein paar Fotos.
Ja.
Der Teufelsberg ist aus Trümmern des Zweiten Weltkrieges zusammengebaut worden. Also, was heißt gebaut, sondern sozusagen ist der Berg aus Trümmern des Zweiten Weltkrieges. So, und jetzt fragst du dich bestimmt, was kommt jetzt für eine Frage. Ebenfalls zusammengebaut aus Schutt wurde das Leipziger Zentralstadion. Und das Leipziger Zentralstadion, und das finde ich an dem Stadion heute irre, dass das, was wir jetzt kennen, ist ja in dem alten gebaut worden, sozusagen.
Ah, okay.
Ich möchte von dir wissen, das ist ja, zeigt ja, dass es echt groß gewesen sein muss.
Ja, das war riesig.
Und ich möchte von dir so ungefähr wissen, wie viele Zuschauer da reingepasst haben. Und
in das Alte.
In das Alte. Ich akzeptiere eine Abweichung von, darf ich die mir nur gegenüber nennen, weil sonst hättest du, ich schreibe sie auch gerne hier auf, aber du vertraust mir auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Erinnerung von irgendeiner Freunde oder sonst was, von einem von einem Spiel im Zentralstadion, wo über 100.000 Zuschauer drin waren. Und von daher glaube ich einfach nur, um es einfach zu machen und abzukürzen, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, ich liege in deiner Varianz, wenn ich 100.000 sage.
Also, angenommen, ich hätte eine Varianz von 0, hättest du es auch richtig gehabt. Also es ist exakt 100.000.
Oh, also heute räume ich ab hier.
Du räumst hier richtig. Das finde ich, also ich habe vorher noch so gedacht mit Fukushima und so, ist jetzt nicht so, wo man, es gibt ja jetzt auch nicht so ein, ist ja nicht so ein 9-3 oder irgendwie sowas, so wie 9-11 oder irgendwie sowas. Das gibt ja, was wäre das dann? Nee, es wäre dann 11.
Nee. 9-11.
Nee, 9-11 ist ja 9. September, es wäre, habe ich 11 gesagt?
3 ist... Weiß ja nicht, welcher Tag. Es ist ja 9-11 ist ja 9. September, 11. September. Welcher Tag war es? Im März.
11. März.
3-11.
Habe ich jetzt.
Ja, das ist richtig gesagt.
Ja, okay. Ich habe gerade. Egal. Auf jeden Fall, genau. Worauf wollte ich hinaus?
Du wolltest sagen, ich bin sehr gut.
Fokus, genau, du bist sehr gut. Genau.
Du hast überlegt, ob das nicht zu komische Fragen sind mit Fukushima.
So, danke, genau. So, ich sag nur kurz zur Vervollständigung, Wikipedia, das Zentralstadion, auch Stadion der 100.000 Sportforum oder retrospektiv altes Zentralstadion genannt, war ein Stadion, das 1956 eröffnete und auf Trümmerschutt aus den Luftangriffen gebaute Stadion.
Ja.
Also es ist sozusagen auf Schutt gebaut und nicht aus Schutt, weil ich habe eben gerade, als ich das dachte, dachte ich irgendwie, wie baut man denn Sitzplätze aus Schutt und so. Also irgendwie, das muss ja sehr kompliziert sein. Also deswegen auf Schutt gebaut und nicht aus Schutt, so wie der Teufelsberg.
Ist ja auch ganz interessant, wenn man da heute ist. Ist ja wie so eine Art Graben um das Stadion rum, um diese Red Bull Arena und so. Das dürften dann die alten Maße sein, wa?
Ich denke, genau.
Ja. Vielleicht ist es auch Quatsch. Aber
das müsste es sein. Okay, drei Dinger, sehr gut oben rechts bislang schon verwandelt.
Spannend, spannend.
Die vierte ist jetzt echt eine harte Frage, glaube ich auch.
Ah, für mich kein Problem.
Für dich kein Problem. Ja. Okay, wir haben ja darüber schon gesprochen. Das vierte Spiel ist, da möchte ich eine Referenz haben zum Spiel Hertha gegen Schalke am 18. September 16.
Okay.
Das ich kommentiert habe. Und zwar haben wir ja schon darüber gesprochen, Wir haben über Freitagabend gesprochen, wir haben über Spitzenspiele gesprochen. Ich möchte jetzt wissen, seit wann gibt es denn den Sonntag?
Er erwischt mich wieder zurück.
Und so, ne? Ich erlaube auch
also hier den Sonntag allgemein?
Den Sonntag als Spieltag in der Bundesliga. Und da würde ich jetzt auch eine, habe auch eine Variante im Kopf, die ich...
Meine Güte. Also auf jeden Fall gab es den Sonntag schon, als ich angefangen habe zu gucken. Da waren aber beide Sonntagsspiele parallel, glaube ich. Waren, ist ja egal.
Die waren 17:30 immer
ja, beide. Ja, das war 2002, 2003, dass ich, glaube ich, Bundesliga zum ersten Mal geguckt habe. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es damals hieß, der neue Sonntag oder irgendwas, sondern das muss es dann schon eine Weile gegeben haben. Und dass alle Spiele Samstag 15:30 waren, erinnere ich mich gar nicht mehr. Also das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Lange vor meiner Zeit. Von daher würde ich fast sehr weit zurückgehen. Wenn ich da jetzt nicht falsch liege und das war 2001 oder so, würde ich jetzt einfach mal sehr weit zurückgehen und sage, wann wurde denn die Drei-Punkte-Regel eingeführt? Irgendwie so in dem vielleicht? Ich sage einfach mal aus dem Bauch, 1992.
Du bist ein King. Also was muss ich denn hier mit Varianzen machen? Es ist 1992.
Steht da oben an der Wand meine ganzen Lösungen.
Ich muss noch mal gucken, wer mein Handy jetzt irgendwie gehackt hat, um da die Frage, die Notiz Torzeit Fragen, Klammer auf, Martin kommt nie drauf.
Hast du sie vielleicht in unser gemeinsames Dokument geschrieben aus Versehen?
Das kann sein. 4:0. Das ist ja nicht zu fassen. Also jetzt immer hart mit diesem zu null, weil ich natürlich noch keine Chance hatte. Aber trotzdem, 1992, genau. Krass, also es ist natürlich, was man daran so ein bisschen erkennen kann, ist, 1992 wurde, glaube ich, die Champions League eingeführt.
Ja.
1995, 96, glaube ich, diese Drei-Punkte-Regel. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das könnte man das irgendwie so. Genau. Aber
viele Neuerungen in den 90ern.
Genau, die 90er waren so richtig so eine, und ist ja klar, dass sozusagen...
Viele nennen sie auch die 90er.
Oh, stark. aber dass man sozusagen sagt, okay, Champions League, da spielen jetzt mehr Teams, da brauchen wir ein bisschen noch diesen Sonntag als Varianz,
ja.
Da es überhaupt gar keinen Sinn macht, dir schwierige Fragen zu stellen, frage ich dich einfach, wie nennen wir einen Club aus Berlin? Nein.
Victoria.
Genau. Die fünfte Frage ist bezieht sich auf Energie Cottbus. Und zwar möchte ich von dir aus den Top 10 der Rekordspieler von Energie Cottbus einen Namen wissen. Gebe dir aber drei Versuche.
Drei Versuche, einen Top 10 Spieler von den Rekordspielern von Energie Cottbus zu nennen.
Genau. Und ich würde mal sagen, zwei kennst du vom Namen. Drei kennst du vom Namen.
Okay. Also.
Ich möchte jetzt auch noch die genaue Anzahl der Spiele, damit du deinen Meister...
Also ich glaube, ich bin mal wieder billig unterwegs und muss direkt erstmal Tomli Saft Plipiza probieren.
Okay, damit hast du den Punkt. Ja, ist richtig, aber probiere ich noch weiter.
Ja, weil das ist natürlich Torwart, sind oft lange da.
Ja,
und
ja,
so.
Torwart-Legenden.
Dann, ich glaube, der nächste Torhüter, der mir entfällt, ist Tremmel, aber ich glaube, der war nicht so lang da. Von daher nehme ich den, sage ich den nicht.
Wäre auch falsch.
Okay. Wie heißt denn nochmal dieser, der hieß nicht Ramelow, aber der hieß so ähnlich, Rangelow, Dimitar Rangelow?
Wen du noch, also der Top-Spieler ist Detlef Irrgang, ein Stürmer mit 385 Spielen.
Den habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Nee, der hätte ja nicht gedacht. Tomislav Piplitzer, Platz 2 mit 260 Spielen. Dann kommt Olaf Besser.
Okay.
Da würde ich, der Name Besser lädt natürlich zum Wortspielen ein.
Besser nicht.
Besser nicht, genau. Sehr schön. Okay, dann lasse ich es, wenn du so gegen diese Wortspiele mit seinem Namen bist. Auf Platz 4 ist Timo Rost. Das wäre der zweite, den man nicht so kennt, finde ich, vom Namen.
Ja.
Platz 5 Mike Poland. Platz 6 Ingolf Schneider. Platz 7 Holger Friedrich. Platz 8, den kennt man auch noch, Patrick Sander als Trainer später.
Ja, zumindest mal gehört.
Mhm. Platz 9 Holger Fandrich und Platz 10 Thoralf Kornwetzke.
Ja, da ist natürlich auch eine lange DDR-Geschichte wahrscheinlich drin und da bin ich dann natürlich so ein bisschen schwierig unterwegs. Aber immerhin Piplitzer, also der hat mich wieder gerettet. Wieder der eine und immerhin Platz 2. Also nicht irgendwie Platz 9 oder so, sondern ist ja zumindest einer der...
Ja.
Der oben ist.
Das stimmt. Das heißt.
Schlechte Nachrichten jetzt, für dich.
Wenn ich jetzt alle fünf nicht habe, also meine einzige Chance ist, alle fünf verwandeln und dann noch im, wie sagt man,
Schätzspiel. Elfmeterschießen, schätzen. Ja, da muss ich also nächsten Monat Fragen stellen, wie welche Farben hat Schalke und.
Welche Farben hat Blau-Weiß, kannst du auch gerne machen.
Du denn lila?
Genau.
Leider falsch.
Alter, ich finde dabei, aber ich
bin... Die Fragen sind nicht schlecht, also ich hatte auch zweimal sehr viel Glück, finde ich. Also 92 war ein völliger Raten, völlig geraten. Mhm. Und was war das andere? Die zweite Frage oder so.
Mit dem...
Was war die zweite Frage?
Jetzt weiß ich noch nicht. Mit dem Zentralstadion.
Ja, das war auch Punktlandung, ja. Also ja, es von daher... Bisschen war auch Glück dabei. Aber so ist das im Elfmeterschießen.
Ich finde halt auch erarbeitetes Glück. Ich finde ja übrigens lustig, dass, also weil zum Beispiel mit diesen 100.000, da sieht man ja dann, dass du irgendwie mal was gelesen hast oder sowas. Also es war dann sozusagen Glück, das aber auf Arbeit basiert ist.
Ja.
Wir nennen es mal Arbeit. Ist.
Arbeit.
Ich finde eigentlich fände ich ja lustig, wenn man den Modus, der wäre natürlich total unfair, aber abändern würde, dass man wirklich sagt, beim Elfmeterschießen, die einschießen zuerst ihre fünf und dann die anderen.
Mhm.
Also es wäre total unfair.
Ja.
Aber an sich fände ich es lustig, wenn du wüsstest, auf der langen Sicht brauchen wir drei Schützen, die jetzt treffen oder sowas.
Ja.
Das fände ich irgendwie, hätte was.
Das ist eine fucking geile Idee.
So nämlich. Ja. Es wäre auch völlig egal, diese Diskussion, schießen wir als Erster oder Dritter oder Fünfter oder irgendwie sowas, weil man einfach so gut vor, also zumindest die anfangen könnten, einfach sagen.
Das wäre halt so ähnlich, wie wenn jetzt in der Bundesliga irgendwie der Abstiegskandidat Nummer 1 erst schon am Freitag spielt, verliert und dann der Abstiegskandidat Nummer 2 am Sonntag, die haben verloren, wir haben eine Riesenchance und sitzt zwei Tage intensiv so.
Genau.
Ja, also unfair, aber würde es unterhaltsam machen.
Ja, darauf kommt es doch an.
Gut, also 5 ist die Zahl beim nächsten Mal und wir gucken kurz darauf, was wir beim nächsten Mal besprechen. Wir sind jetzt in der Phase angekommen, wo ich wieder ins Stadion gehe. Und zwar haben wir nächste Mal 4 Hertha-Heimspiele, die ich dann auch das erste Mal so ein bisschen als Hertha-Fan besuche. Und zwar aus der Saison 17-18, in der wir ja heute schon kurz unterwegs waren, Hertha Mainz. Und dann die ersten 3 Heimspiele der Saison 18-19, Hertha gegen Nürnberg, Hertha gegen Gladbach und Hertha gegen Bayern. Wo Hertha eine Zeit lang nochmal kurz so ein bisschen an Größerem geschnuppert hat als an Platz 11. Das sehr sind schön. Meine nächsten Spiele und das machen wir dann in einem Monat. Bis dahin, alles Gute.
Und ich werde jetzt alles lesen, was alle Fußballmagazine, alles Dorian-Zeitschriften jemals haben. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt nicht hier gleich in 5 Minuten das schon machen muss, sondern einen Monat Zeit habe.
Ja, gut. Na dann, bis in einem Monat.
Macht's gut. Ciao und schaut schön Fußball.